Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Das Tagesgespräch.
Roni Hammermann, seit 7 Jahren stehen Sie sozusagen Wache an Checkpoints zwischen Israel und den Palästinensergebieten. Damit wir eine Vorstellung haben von dem, was Sie genau machen, wo sind diese Checkpoints?
Der Großteil aller existierenden Checkpoints in der Westbank, im Westjordanland, liegen innerhalb des Westjordanlandes und nicht, wie man sich denken könnte, an den Grenzen zwischen Israel und den palästinensischen Gebieten. Und das hat also auch zur Folge, dass der Anspruch, sie seien aus Sicherheitsgründen aufgestellt worden, also auch etwas fraglich erscheint. Denn wenn ein Checkpoint zwischen einer Gebietshauptstadt und den sie umgebenden Dörfern aufgestellt ist, fragt man sich, kann man sich ja sozusagen fragen, was hat das mit Sicherheit zu tun? Und da sehen wir aber auch, wenn wir uns so eine Karte anschauen, einer sehr zentralen palästinensischen Stadt, einer großen Stadt, Nablus, die also ganz weit weg von den Grenzen von Israel liegt, wie die Checkpoints richtiggehend diese Stadt umzingeln, umkreisen. Und wenn wir dann weiter auf die Karte sehen, dann sehen wir, dass auch nicht weit von den Checkpoints jüdische Siedlungen angelegt sind. Und das hat uns natürlich dann auch zu der Überzeugung gebracht, dass die Checkpoints eher der Siedlungen wegen angelegt sind als der Sicherheit der israelischen Staatsbürger.
Jetzt, wenn man, Sie haben im Vortrag erzählt, es gibt, glaube ich, so etwa 600 dieser Checkpoints, 88 etwa davon sind bemannt, sage ich das richtig?
Ja.
Und wenn man sich jetzt eine Vorstellung macht, wie sehen denn zum Beispiel diese bemannten Checkpoints aus?
Es gibt über 600 Barrieren und davon eben 88 bemannte Checkpoints. Ja, also die sehen heute ganz anders aus, als sie ausgesehen hatten, als wir unsere Arbeit begonnen haben. Und zwar, als wir im 2001 begonnen haben, zu den Checkpoints zu gehen, waren das improvisierte militärische waren das also militärische Anlagen, aber sehr improvisiert und bestanden aus einem Betonblock, einigen Sandsäcken und ein bisschen Stacheldraht. Und das war's dann auch. Und da konnten wir neben den Soldaten stehen und genau sehen, was an, wie der Passagevorgang vor sich geht. Die Checkpoints haben sich in diesen 7 Jahren sehr dramatisch entwickelt. Es wurde immer mehr dazu gebaut und sie waren sozusagen dann auch immer mehr für längere Zeit programmiert. Etwas, was uns natürlich also sehr gegen den Strich ging, denn wir dachten, dass diese inneren Checkpoints eigentlich abgeschafft werden müssten, abgebaut werden müssten. Heute haben wir die sogenannten Terminale. Das sind ganz moderne Gebäude, sehr gut ausgestattet mit elektronischen Anlagen. Und man sieht heute die Soldaten nicht mehr, weil sie hinter Panzerglas sitzen.
Und es also ist, man geht in so einen Checkpoint rein und man sieht eigentlich keinen Menschen, sondern hört allenfalls eine Stimme, die einem Befehle durchgibt.
Genau. Denn die Soldaten sitzen hinter Panzerglas und kommunizieren mit den Palästinensern durch Lautsprecher, was natürlich in eine Richtung nur gehen kann. Und die Palästinenser können mit den Soldaten selber nicht mehr kommunizieren. Und auch wir können mit ihnen nicht mehr direkt kommunizieren, weil sie uns nicht hören. Und dieses Gefühl also der Entfremdung und der Entpersonalisierung dieser Checkpoints ist ein ganz, ganz großer Nachteil, obwohl diese Checkpoints angeblich wieder also der Wohlfahrt der Palästinenser wegen in dieser Form konzipiert wurden. Es soll alles sehr schnell gehen und es soll alles sehr glatt vor sich gehen, aber das tut es nicht. Denn nur ein Palästinenser, der einen gültige Genehmigung hat, kann durch diese Checkpoints durchgehen. Hat er sie nicht, dann hilft nichts mehr, denn man kann seinen Fall nicht mehr vorbringen. Man kann nicht erklären, dass das Kind heute in der Früh mit Ohrenschmerzen aufgewacht ist und wahnsinnige Schmerzen hat und man keine Zeit hat, sich eine Genehmigung zu verschaffen. Das Wichtigste wäre jetzt, zu einem Arzt zu kommen. Das sind Fälle, die wir vorbringen, die Palästinenser vorgebracht haben, den Soldaten, und wo wir also auch einschreiten konnten. Wir konnten ihnen die Tatsache erklären, dass solche Fälle eben mit Kleinkindern sehr häufig passieren, was ja 19-, 20-jährige Soldaten nicht unbedingt wissen müssen. Aber das geht heute nicht. Jeder Fall, der in irgendeiner Form von der Norm abweicht, wird nicht behandelt. Die Palästinenser müssen zurück. Und daher sind diese Terminals sozusagen die Besatzung in reinster und grausamster Form, wie wir sie sehen würden, ja, weil sie sozusagen nur noch die Beschränkung der Bewegungsfreiheit implizieren, dass sie nur mehr darauf achten, dass die Palästinenser nicht sich frei bewegen können.
Jetzt, Sie haben Bilder gezeigt am Vortrag. Da stehen die Leute, die Menschen, die ja zum Teil rüber müssen nach Israel oder diese Checkpoints passieren müssen, die müssen zur Arbeit und die stehen dann morgens um 4 an. Und das sind zum Teil hunderte Leute, die dann anstehen. Sie haben auch gesagt, dass Palästinenser rund einen Drittel ihres Tages mit Warten verbringen. Wenn Sie so zurückschauen, also vielleicht eine oder zwei Geschichten, die das dokumentieren, was Sie so erlebt haben oder in aktuellster Zeit, was ist so ein Beispiel, wo das so schwierig macht?
Eines der jüngsten Beispiele haben wir erlebt, als ein Kind von seinem Vater nach Jerusalem hätte begleitet werden sollen zur Dialysebehandlung. Und an dem Tag waren die Checkpoints ganz einfach geschlossen. Und die zwei waren schon unterwegs seit 6 Uhr in der Früh. Es war 10 Uhr Vormittag, als wir sie angetroffen haben. Das Kind war schrecklich hungrig und durstig, durfte aber wegen der bevorstehenden Behandlung nicht trinken. Und plötzlich wird dem Vater erklärt, dass seine Genehmigung nicht gültig ist. Das war also zum ersten Mal, dass er es gehört hat, und er wurde zurückgeschickt. Und wir haben diese zwei Leute an dem Büro der Zivilbehörde getroffen. Die Zivilbehörde ist ein Teil der Armee, die für die zivilen Belange verantwortlich sind. Und wir haben diesen Fall, also dort konnten wir noch vorbringen, weil das ging, also da gab es noch eine Möglichkeit, mit den diensthabenden Leuten zu sprechen. Und die haben ihn auch vorgenommen, weil sie verstanden haben, dass Dialyse etwas sehr sehr Wichtiges ist und unter Umständen Lebensgefahr bedeuten kann, wenn das Kind sie nicht bekommt. Und die haben also wirklich im Computer festgestellt, dass aus irgendwelchen völlig unverständlichen und unbekannten Gründen dieser Vater plötzlich verhindert ist, vom Geheimdienst die Checkpoint zu übertreten. Das Kind hat gewartet schon seit früh, aber man suchte eine Lösung, denn das Kind muss unbedingt zur Dialyse. Das kann nicht übersprungen werden, die Behandlung. Und jetzt hat man eine Lösung insofern gesucht, dass man einen Onkel oder eine Tante eben angerufen hat aus dem Dorf, aus dem sie stammen, ob die nicht das Kind rüberbringen können und zur Dialyse bringen. Und es hat sich auch wirklich herausgestellt, dass es einen Onkel gibt. Aber der Onkel ist 2-3 Stunden von dem Checkpoint, der nach Jerusalem geführt hat, entfernt. Das heißt, diese Leute müssen noch zusätzlich zu der Zeit, die sie gewartet, zwischen 6 und 10, also noch zusätzlich 2 Stunden warten. Und die Qualen, die dann so ein Kind mitmachen muss, und die Ungewissheit, die ein Vater so mitmachen muss, und einfach die verlorene Zeit. Also das waren dann einige gute Stunden, die sie dort gewartet haben. Und das kam völlig unerwartet, denn der Vater hatte eine Genehmigung. Und es ist völlig unklar, warum plötzlich sie als Gefährder der israelischen Sicherheit galt und daher nicht durchkommen konnte. Also es ist nur eines der hunderten und tausenden Zeichen, wie die Menschen ihre Zeit an Checkpoints verbringen.
Sie haben auch am Vortrag Beispiele erzählt von Leuten, die dann zu spät zur Arbeit kommen, die Transporte dann schon abgefahren ist und so. Aber wie muss ich mir das vorstellen, Ronny Hammermann? Sie gehen dann zu diesen Checkpoints, also Sie haben eben gesagt, heute sieht man die Soldaten nicht mehr, aber als Sie vor 7 Jahren angefangen hatten, da waren diese jungen Soldaten, Sie sind dann da hingegangen, könnten quasi fast Ihre Großmutter sein und machen dann was? Schreiben auf, was da passiert oder reden mit den Soldaten oder wie ist das von sich gegangen?
Also das Wichtigste scheint uns das Dokumentieren und daher schreiben wir uns genau auf, zu welcher Zeit was passiert, so dass wir es dann später rekonstruieren können. Die Soldaten wissen nicht genau, was wir aufschreiben und haben das Gefühl, dass wir sie bewachen, was wir auch wirklich tun.
Und die Reaktion darauf?
Und die Reaktion kann sehr unangenehm sein, denn ich verstehe schon auch als arbeitender Mensch, also wenn sich jemand neben mich setzt und einfach alles aufschreibt, was ich tue oder nicht tue, ja, das enerviert, das macht also sehr unsicher und nervös. Andererseits erklären wir den Soldaten, warum wir dort sind. Und
sie erklären das auf Hebräisch. Die Soldaten sprechen Hebräisch, sie sind ja auch israelische Frauen.
Wir sind israelische Frauen, dezidiert israelische Frauen, das erklären wir ihnen auch, das sehen sie auch, das hören sie an unserer Sprache, das hören sie in unserem Verhalten, sie wissen von wo wir sind, wir wissen dann meistens auch von wo sie sind. Es ist ziemlich leicht, einen Kontakt mit diesen jungen Soldaten herzustellen, weil sie ja unsere Söhne oder unsere Enkelkinder sein könnten. Und wir sehen das ja auch, dass das also eine Kontaktmöglichkeit wäre, solange sie eben noch existiert. Eben bei diesen Terminalen existiert es nicht mehr. Und die Soldaten sind unsicher darüber, wie sie sich zu uns verhalten sollen. Einerseits sind wir also völlige Fremdkörper dort. Wir sind Zivilistinnen und das ist ganz klar gekennzeichnet als solche. Wir sind keine Palästinenser, wir sind keine Kommandanten. Mit einem Wort, sie haben ein großes Problem und im Laufe der Jahre hat es sich nur zugespitzt, leider. Statt dass es sozusagen besser wird und dass sie mehr Einblick haben darin, was wir auch tun, denn sie können auf unsere Website schauen, wo wir jede Schicht dokumentieren, sofort nachdem sie gemacht wurde. Aber sie empfinden es als zusehends sehr, sehr unangenehm, dass wir dort sind. Und weil wir auch wirklich sehr viele Fragen stellen und unangenehme Fragen stellen, zum Beispiel wenn jemand festgenommen wird, fragen wir, wie lange er schon festsitzt und ob die Polizei wirklich geholt wird, ob das so ein Fall ist, der wirklich zur Polizei kommen muss, dass die Polizei kommen muss, dann wird uns erklärt, ja, also der junge Mann hat den Checkpoint umgangen oder versucht zu umgehen und dann wurde er festgehalten und jetzt muss er strafweise 2 bis 3 Stunden absitzen. Und dann schauen wir auch auf die Uhr und wir erinnern sie dran, dass schon 2,5 Stunden vergangen sind und ob es nicht schon Zeit wäre, also die Strafe zu beenden. Und das hassen sie. Ich meine, sich sozusagen in solche inneren Belange einzumischen, ja, zugunsten des Feindes, ja, also die Palästinenser werden ja alle als potenzielle Terroristen angesehen. Das empfinden sie ja sehr unangenehm und versuchen uns auf alle möglichen, nicht immer sehr geschickten Wege loszuwerden.
Jetzt gibt es ja innerhalb von Israel, gibt es ja eigentlich viele Israeli, die haben diese Checkpoints noch gar nie gesehen und gleichzeitig stehen da Frauen, die das kritisieren, klar, die israelische Besatzungspolitik auch kritisieren. Sie wurden zum Teil als naiv, als Verräterinnen beschimpft, weil sie eben Israel kritisiert haben. Wie gehen Sie denn selbst damit um? Denn einerseits, es gibt die Bevölkerung hat ja zu Recht in Israel auch Angst, ist auch ein Teil der Angst, und gleichzeitig kritisieren Sie auch die Politik. Wie gehen Sie mit den Vorwürfen um?
Ja, es gibt wirklich sehr, sehr scharfe Vorwürfe. Wir haben vor 2 Wochen hat ein rechtsextremer Knesset-Abgeordneter behauptet, wir seien wir riskieren das Leben der Soldaten sogar durch unsere Anwesenheit. Und es sei also seien schon Unglücke passiert, unseretwegen. Und die Bevölkerung, die also sowieso das Gefühl hat, oder sagen wir die Illusion hat, dass die Checkpoints sie in Israel beschützen, haben dann sozusagen den Beweis, ja, also diese Frauen sind gefährlich. Wir versuchen an unsere Landsleute auf alle möglichen Wege heranzukommen. Durch Briefe an die Redaktion, wir schreiben manchmal Artikel und wir bitten, dass sie veröffentlicht werden. Wir nehmen an Roundtable-Diskussionen über das Thema. Wir nehmen dann daran teil. Auf die verschiedensten Wege, wir schreiben Monatsberichte, Jahresberichte, die wir an die Journalisten und an die Politiker und an die Armee ausschicken. Nichtsdestoweniger werden wir nach wie vor und vielleicht sogar noch schlimmer als bevor als Verräterinnen empfunden, die dem Feind Hilfe leistet.
Was macht Ihnen das?
Also wir empfinden das als wirklich beleidigend, denn das, was wir machen wollen, ist, wir wollen unsere Gesellschaft darauf aufmerksam machen, was in ihrem Namen geschieht, welche Menschenrechtsübertretungen in ihrem eigenen Namen geschieht, von denen sie nichts wissen. Die israelische Bevölkerung kann sich natürlich informieren mit allen Medien. Kein Problem, aber sie will es häufig nicht, denn die israelische Bevölkerung wird von Angst dirigiert. Ängste vor Selbstmordattentätern, vor Hamas, vor Fatah, als es noch als Feind galt, vor Irak und jetzt also auch vor Iran. Und Menschen, die eben in Angst leben, können nicht rational argumentieren und können auch keine solche Argumente überhaupt akzeptieren. Und daher sind sie für sogenannte Patentlösungen. Man muss sie vertreiben. Man muss sie von der Luft aus beschießen. Sie natürlich, das sind die Palästinenser. Man muss sie von uns weghalten. Und das tut man eben durch die Mauer. Diese Mauer, die im 2002 zu bauen begonnen wurde, die heute zu 75% bereits fertig gebaut ist, sollte sozusagen den Israelis die Illusion bieten, und ich sage absichtlich Illusion, dass sie in Sicherheit leben.
Sie selbst, Sie sind ja auch, Sie leben in Jerusalem. Gibt es denn bei Ihnen nie Momente, in denen Sie diese Angst verstehen oder Angst selbst erleben mussten?
Ich als Jerusalemerin bin ich schwer geprüft, denn dort waren unerhört viele Selbstmordattentate und ich bin selber mit einem Haar von einem Attentat auf einen Autobus davon gekommen, weil ich eben mich in der Früh einmal verspätet habe und den normalen Autobus, der in die Luft gesprengt wurde, nicht erreicht habe. Aber ich glaube, dass diese Checkpoints und die Mauer und die Mauerdurchgänge ja nichts anderes bringen und schaffen als potenzielle Selbstmordattentäter.
Also oder noch mehr Hass.
Noch mehr. Denn die Menschen erleben sehr schwere Erfahrungen und Erniedrigungen an den Checkpoints, auch Gewalttätigkeiten. Und überhaupt, es ist ja die Tatsache, dass so ein Checkpoint überhaupt existiert, ist schon eine Menschenrechtsverletzung. Denn sie existiert innerhalb der palästinensischen Gebiete und trennt ein Dorf von seiner Stadt oder zwei Dörfer voneinander. Es ist also für die palästinensische Bevölkerung völlig uneinsichtig, warum sie überhaupt diese Checkpoints überqueren müssen. Außerdem betrifft diese Beschränkung der Bewegungsfreiheit eben alle Palästinenser. Es gibt keinen, der nicht davon betroffen ist, ob er zur Arbeit oder zur Schule oder in die Klinik geht, er muss ein oder zwei Checkpoints auf dem Hinweg und danach auf dem Rückweg überqueren, so dass das also wirklich als Kollektivstrafe gesehen wird. Und daher, also die Szenen, die sich dort manchmal abspielen, dass eben Kinder zuschauen müssen, wie ihre Eltern entwürdigt werden und wie sie also von Gewehren bedroht werden, dann letzten Endes in diesem Kind also ein ganz starkes Hassgefühl gegen die Israeli aufkommen lässt. Und Hass ist sicherlich die Grundlage für die Attentate, die eben geschehen, die geschehen waren und die vielleicht auch noch eines Tages geschehen werden. Noch dazu kommt, dass die Palästinenser in einer schrecklichen Wirtschaftssituation sind und eben aus zum Teil auch aus Gründen der Beschränkung der Bewegungsfreiheit.
Weil ja auch Waren nicht frei passieren können.
Genau. Also wie kann eine Wirtschaft ohne Transportmöglichkeiten von Waren und von Menschen existieren? Das Erziehungswesen ist gefährdet, weil die Lehrer und die Kinder nicht zurecht in die Schule kommen. Das Gesundheitswesen, ja, weil die auch die Krankenwegen letzten Endes dann die Kranken müssen von einem palästinensischen Wagen in einen israelischen Krankenwagen umtransportiert werden. Aber vor allem die wirtschaftliche Misere, in der sich die Palästinenser befinden, ist so, dass sie eines Tages zu einer Verzweiflungssituation der Bevölkerung bringen wird. Und Menschen, die verzweifelt sind, sind keine guten Nachbarn.
Ronny Hammermann, Sie haben die Angst selbst erlebt. Sie machen trotzdem weiter mit rund 300 Frauen an diesen Checkpoints, obwohl sich auch die Situation an den Checkpoints, der Empfang auch, der Ihnen bereitet wird, verschlechtert hat. Wir hören oft, dass dieser Konflikt, der dauert jetzt schon was, 3000 Jahre oder noch länger und niemand hat bis jetzt eine Lösung gefunden und trotzdem, Sie machen weiter. Warum eigentlich?
Ja, weil wir nicht aufhören können. Es ist einfach, wir glauben, dass aus emotionellen Gründen können wir nicht aufgeben, aber wir glauben auch, dass unsere Präsenz an den Checkpoints eine Botschaft sein kann. Wir sind die einzigen Israeli, die Palästinenser sehen, die nicht Soldaten und nicht Siedler sind, sondern ganz gewöhnliche israelische Frauen. Und wir glauben, dass diese Bekanntschaft, die wir mit der palästinensischen Bevölkerung machen, letzten Endes dann auch eine Brücke sein wird, wenn es irgendwann mal zu einer Lösung kommen wird. Und wir können auch unseren Landsleuten die Botschaft bringen, die Menschen jenseits der Mauer, das sind genauso Menschen wie du und ich. Das sind Menschen, die nichts anderes wollen als friedlich leben, aber ohne Unterdrückung und ohne Landraub und ohne Zeitraub. Und das ist eine Botschaft, die wir über den anderen, über den palästinensischen Feind sozusagen mitbringen. Und wir glauben, wir müssen es so weitermachen, bis es zu irgendeiner Lösung kommen wird.
Also das heißt, Sie werden an den Checkpoints stehen, bis Sie nicht mehr können?
Ja, ungefähr, bis wir nicht mehr können.
Ronny Hammermann, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Ronny Hammermann, die Mitbegründerin der israelischen Menschenrechtsorganisation Mahzam Watch, war Gast im Tagesgespräch bei Susan Brunner.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.